wunderbar, Sie zu sehen. Vielen lieben Dank für die Gelegenheit, hier zu Ihnen zu sprechen. Sie wissen, ich habe die undankbare Aufgabe, ein so gewaltiges Thema wie die Zukunft der Arbeit und die Digitalisierung in gerade mal 7 Minuten ein bisschen anzuteasen. Und dabei hat Frau Bornemann schon so viele wahre und richtige Sätze gesagt, dass ich eigentlich kaum etwas anderes tun kann, als das mit eigenen Worten noch einmal etwas ähnlich zu wiederholen. Wir leben in revolutionären Zeiten. Das wissen Sie, das haben Sie wahrscheinlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört, aber ich könnte mir vorstellen, viele von Ihnen glauben das nicht. Das ist das Merkwürdige. Ich meine, über sehr, sehr lange Zeit, tausende von Jahren, haben Menschen irgendwas geglaubt, was sie nicht richtig wussten, so über die Erzeugung der Welt in wenigen Tagen und vieles andere mehr. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, die ganz bestimmte Dinge ziemlich genau weiß, sie aber nicht glaubt. Im Zweifelsfall glaubt sie sie nicht, fürchtet sich aber davor. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, sie glaube nicht an Gespenster, aber sie fürchte sie. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit der digitalen Revolution. Viele Menschen denken, ach, so viel wird sich doch gar nicht verändern, aber irgendwie hat man doch ziemlich starke Befürchtungen. Und die Frage ist, sind diese Befürchtungen berechtigt oder nicht und was wird sich eigentlich verändern? Es ist schon schwierig für jemanden, der wie ich im Jahr 1964 geboren wurde, noch zu glauben, ich würde jemals wieder in eine revolutionäre Zeit hineinkommen. Spätestens nach dem Fall der Mauer hatte man das Gefühl, Revolutionen hätten sich erledigt. Dabei sind es die ökonomisch-technischen Revolutionen, die das Leben der Menschen am nachhaltigsten verändern und die bezeichnenderweise im Regelfall gesellschaftspolitische Revolutionen nach sich ziehen. Die erste industrielle Revolution war nicht nur der Beginn der Industrieproduktion und der Beginn jenes Wohlstandes, in dem wir heute leben, sondern es war gleichzeitig das Ende der Herrschaft von Adel und Kirche und der Beginn des bürgerlichen Zeitalters. Und natürlich interessiere ich mich als Philosoph dafür, wer wird eigentlich am Ende dieser vierten industriellen Revolution oder durch die vierte industrielle Revolution irgendwann ermächtigt werden, was für eine Gesellschaft werden wir leben, was für eine Art von Politik wird das sein. Aber ich merke immer, wenn ich über solche Fragen rede, am meisten interessiert die Menschen, wie werden wir arbeiten? Das ist sehr interessant, weil wir versuchen, unseren Maßstab der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft, die wir der ersten industriellen Revolution verdanken und der auch nicht älter ist als die erste industrielle Revolution, Angst haben, dass der möglicherweise verloren gehen kann. Das heißt, dass sich unsere Art und Weise zu arbeiten und die Bedeutung der Arbeit in unserer Welt verändert. Aus philosophischer Perspektive würde ich mich darüber freuen, wenn es so wäre. Ich glaube nicht, dass die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft von 9 bis 5 in Büros zu sitzen und dafür Geld zu kriegen, dass das das Ende der Geschichte ist und dass dem Menschen nicht noch mehr einfallen könnte zu seiner Selbstbestimmung oder an selbstbestimmtem Tun, als diese Art mehr oder weniger fremdbestimmte Arbeit zu machen, die immerhin noch für die Hälfte der Bevölkerung auch in den reichen westlichen Ländern gilt, von Entwicklungsländern gar nicht zu sprechen. Ja, es wird tatsächlich wohl so sein, dass nachdem in der ersten industriellen Revolution all die harten Knochenjobs der Industrialisierung erfunden wurden, die dann anschließend in der zweiten industriellen Revolution sukzessive durch Dienstleistungsberufe ersetzt wurden, dass diese im Regelfall recht einförmigen, also algorithmisierbaren und deshalb von Maschinen zu machenden Dienstleistungsberufe in Zukunft immer weniger werden. Außer es handelt sich um Dienstleistungsberufe, wo wir einen ganz, ganz gezielten Wert darauf legen, mit realen Menschen zu tun zu haben und nicht mit Maschinen. Also man kann Kindergärtnerinnen digital ersetzen, aber wahrscheinlich wird das Bedürfnis danach sein, dass ein kleiner R2-D2 da rumfährt, der auf Knopfdruck Märchen erzählt, vorliest und in der Bauecke irgendwas baut, dass das Bedürfnis danach auch in 10 oder 20 Jahren nicht allzu groß sein wird, obwohl es technisch möglich ist. Das ist noch eine spannende Diskussion, ob wir alles, was technisch möglich ist, tatsächlich ersetzen. Aber es ist klar, dass Millionen von Menschen in Dienstleistungsberufen ihre Arbeit verlieren werden, auch in den reichen Industrieländern. Klingt wie eine schlechte Nachricht, muss es aber nicht sein. Es ist zum großen Teil eine Art von Arbeit, der wir in 20, 40 oder 50 Jahren nicht hinterher trauern werden, wenn gleichzeitig dafür gesorgt ist, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben und genug gute Pläne für den Tag. Und das ist quasi die große politische Herausforderung, vor der wir stehen. Im Hinblick auf den globalen Kontext sieht die Situation anders aus. Wir haben bei uns die Möglichkeit, durch die Einführung eines Grundeinkommens, das wir nicht mehr allein über Erwerbsarbeit finanzieren, die Menschen materiell abzufedern, dass keiner hart auf den Boden aufschlägt. Und wir haben die Möglichkeit, durch ein verändertes Bildungssystem tatsächlich intrinsische Motivation in den Mittelpunkt von Bildung zu stellen und nicht extrinsische Motivation, also Lernen für Belohnung, wenn in Zukunft immer weniger Leute für extrinsische Belohnungen arbeiten, das heißt also einer geregelten Erwerbsarbeit zu festem Geld nachgehen. Die beiden ganz großen unterschätzten Probleme, über die wir immer weniger reden, also während Riesendebatten immer nur um die Frage gingen, ob irgendwann die Computer die Weltherrschaft übernehmen oder ob Roboter Gefühle haben, das sind so Sorgen, die Luxussorgen, die Menschen in der reichen Welt haben. Die wirklich großen Probleme sind zwei. Das eine ist, wir haben im Zuge der dritten industriellen Revolution im ganz großen Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Wir haben aus Südostasien eine verlängerte Werkbank der Textilindustrie gemacht. Ganz Südamerika, ich war letztes Jahr in Argentinien, ist nichts anderes als die Zulieferindustrie für die Fleischproduktion überall in der Welt, also Tierfutter. Wir haben Monokulturen in den sogenannten Entwicklungsländern geschaffen und ein erheblicher Teil davon wird in Zukunft nicht mehr benötigt. Also wir werden in der Lage sein, Fleisch in der Petrischale herzustellen, dann brauchen wir das Tierfutter nicht mehr. Tierethisch ist das gut, aber natürlich ist das für die Länder, in denen das hergestellt wird, zunächst mal ein gewaltiger ökonomischer Umbruch. Wir werden die Kinder nicht mehr brauchen, die in den Tuchfabriken in Bangladesch die Tücher machen oder die Turnschuhe für Adidas nähen. Also all diese Entwicklung wird wieder zurückgehen und die große Frage ist, was wird dann in den entsprechenden Ländern entstehen. Ein Thema, das auf den Digitalisierungsforen, auf denen ich bin, ungefähr 100 im Jahr, so gut wie nie diskutiert wird. Das zweite Thema, was so gut wie nicht diskutiert wird, ist der Energiehunger der Digitalisierung. Also all die wunderbaren Geräte und all die wunderbaren neuen Möglichkeiten von Kryptowährungen bis Blockchain-Technologie verbrauchen eine irrsinnige Menge an Energie. Immer mehr Strom, Strom und Strom. Und dieser Strom wird zu einem Löwenanteil über fossile Energieträger hergestellt. Das führt gleichzeitig zum Klimawandel. Das führt dazu, dass in Bangladesch nicht nur in Zukunft keine Arbeit mehr da ist, sondern dass das Land überschwemmt wird, weil der Meeresspiegel steigt. Wir werden gewaltige Migrationsströme bekommen und so weiter. Natürlich gibt es in der Digitalisierungsdiskussion eine Diskussion über Energieeffizienz. Energieeffizienz ist, wenn ich Smart Cities mache. Energieeffizienz ist, wenn Server weniger Strom verbrauchen. Wenn aber insgesamt die Anzahl der benötigten Server immer mehr und immer größer wird, dann macht die Effizienz wenig aus, weil das Ganze trotzdem nicht effektiv ist. Das heißt also, wenn ich 4 Liter verbrauche mit meinem Auto statt 8, dann ist das effizient. Aber wenn sich der Verkehr verdreifacht, dann ist das nicht effektiv. Und das große Problem ist, dass wir über Energieeffektivität im Zuge der Globalisierung nicht nachdenken. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir jeden technischen Fortschritt nicht an Energieeffektivität messen, dann werden wir irgendwann in der Situation sein, großartige digitale Maschinen zu haben, die das ermöglichen, dass wir unsterblich werden, weil wir unsere Daten in irgendeiner Cloud verewigen und vieles andere mehr. Aber wir werden keinen bewohnbaren Planeten mehr haben. Danke.